Ja, wir sind in einer Reihe zum Thema Smartphone, soziale Medien. Heute Teil 3. Grundlage ist das Buch von einem amerikanischen Journalisten und Autor und Blogger, Tony Reinke. Und auch heute habe ich wieder quasi drei von seinen Kapiteln mitgebracht. Ja, wo ich ganz spannende irgendwie Einsichten und Erkenntnisse gefunden habe. Teil 1 heißt, ach nee, noch eine Vorbemerkung. Und zwar, es kann so aussehen, als ob es irgendwie beim Thema Smartphone, soziale Medien irgendwie um Äußerlichkeiten geht, um allein unseren Umgang damit. Aber ich glaube, es geht um mehr. Es geht um unser Herz. Wie stehen wir dazu? Wie wichtig, wie wertvoll ist das? Welchen Platz geben wir dem in unserem Leben? Und Punkt 1 oder das Kapitel heißt, wir verlieren den Sinn des Lebens aus den Augen. Und er fängt an und beschreibt, wir leben in einem Zeitalter, wo es eine Flut von Informationen gibt. Eine unglaubliche Fülle. Da sind Nachrichten, Neuigkeiten, das Neueste vom Neuesten, Eilmeldungen. Und es hat irgendwie so einen Charakter von Dringlichkeit. Und also, wer kennt es nicht, wenn man dieses Pling hört vom Handy, dann will man schon nachgucken, was war das jetzt? Also irgendwie so auch dieses nicht das Verpassen, was da gerade passiert. Und ich glaube, was dahinter steht, ist, dass wir auch irgendwie, wir wollen irgendwie Kontrolle wahren oder irgendwie die Möglichkeit zu haben, so diese Illusion von Sicherheit. Ich weiß, was passiert und ich kann irgendwie drauf reagieren. Ich weiß, was abgeht. Und wenn ich dann noch mal genauer drüber nachdenke, merke ich, das ist eine ganz schöne Illusion, dass ich versuche in dieser Welt, wo ich ja nur ein begrenzter Mensch bin und die so extrem komplex ist, wenn ich da irgendwie Kontrolle haben will oder Kontrolle wahren will. Und wie viel mehr steckt vielleicht darin, die Kontrolle an den abzugeben, der die Welt gemacht hat und der sie in Händen hält und der wirklich all ihre Komplexität durchsteigt und entwirren kann. Gott Gott sein zu lassen und ihm die Kontrolle zu lassen. Und ich finde es meistens nicht angenehm, wenn ich an so einen Punkt komme, wo ich merke, ich habe die Kontrolle nicht mehr oder ich meine, ich hätte sie, aber irgendwie merke ich, nee, es ist gerade dran, das an Gott abzugeben. Das ist meistens nicht schön, aber es ist heilsam, weil ich plötzlich wieder Kraft kriege, Dinge anzupacken, wo ich wirklich was verändern kann oder wo ich gestalten kann und nicht zu versuchen, alles herum, um mich so zu lenken und zu leiten, dass es innerhalb meiner Kontrolle und meiner Kontrollmechanismen ist. Und in dieser Flut von Informationen, die auf uns einprasselt, da braucht es Weisheit, wie man damit umgehen soll. Denn wir hatten letzte Woche bei Andy schon dieses Bild von den Chips und dass man so selten nur wirklich einen Chip isst, sondern meistens eben im Plural. Und die Dinger haben ja jetzt nicht so den größten Nährwert. Also man denkt sich nicht nach einer Packung Chips, ah ja, ich war super hungrig und das hat jetzt mein vollwertiges Mittagessen ersetzt. Und ich glaube, so ist es auch mit vielen von den Informationen, die um uns herum wabern und die wir mitkriegen. Sie sind einfach in der großen Fülle da, aber sie haben nicht wirklich Nährwert. Es gibt Dinge mit Nährwert, Bücher, aber auch digitale Sachen. Also das Angebot an irgendwie sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen, auch digital durch Podcasts, durch Videos. Es ist gigantisch, was da quasi möglich ist. Aber vielleicht konsumiert sie es nicht so einfach wie Chips, sondern eher wie so eine Scheibe Vollkornbrot, die man eine Weile kauen muss und wo die Zeit braucht, bis die Nährstoffe, bis das Gute irgendwie bei uns ankommen. Aber gerade dazu will ich euch ermutigen, Weisheit zu suchen. Und Weisheit meint hier so das, was uns irgendwie dient und auferbaut, was uns mit Gott in Beziehung bringt. Und ich habe schon gesagt, da gibt es eine Fülle an Möglichkeiten und auch da nicht einfach, wie viel kann ich verschlingen? Nicht verschlingen, sondern verkosten. Auf uns wirken lassen, darüber nachdenken, dass es mit uns gehen kann und dass es sich entfaltet, dass es wirklich Nahrung wird und nicht nur verschlungener Inhalt ist. Und eine Möglichkeit, glaube ich, oder ein essentielles Werkzeug dafür, sowas zu tun, ist es, abzuschalten. Also einmal innerlich, aber auch vielleicht dieses Gerät oder andere Ablenkungen abzuschalten. Gerade dann, wenn ihr Zeit mit Gott habt, einfach mal ausschalten, sodass es komplett stumm ist und ein anderes Zimmer packen, sodass man auch nicht die Vibration oder das Pling hört, wenn doch was passiert. Dazu möchte ich euch herausfordern, euch diesen Luxus zu gönnen, abzuschalten und dadurch Zeit zu haben, sich auf Gott und auf den Sinn des Lebens zu fokussieren. Eine weitere Beobachtung von Tony Reinke ist, durch digitale Medien vereinsamen wir. Und es ist paradox, denn soziale Medien wurden geschaffen und sind dafür angetreten, die Epidemie der Einsamkeit zu heilen. Es war eigentlich die Idee, dann können wir verbunden sein, niemand muss mehr einsam sein. Und das ist ja irgendwie voll der gute Gedanke. Nur leider stellen wir vielleicht persönlich, manchmal aber auch statistisch stellen wir fest, es ist nicht so, dass Einsamkeit kein Problem mehr wäre in unseren Gesellschaften weltweit. Nein, tatsächlich ist es in den westlichen Gesellschaften vielmehr so, dass Einsamkeit ein Problem ist wie niemals sonst zuvor in solchem Ausmaße. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass es eben virtuelle Begegnungen sind und wir für reale Begegnungen gebaut sind. Technik hat so diesen Aspekt oder vielleicht auch eine Nebenwirkung, uns zu isolieren. Ich fand das ganz cool, wie er das am Beispiel von Musik dargestellt hat. In früheren Zeiten war, wenn man Musik hören wollte, die Möglichkeit, dass man ins Konzert ging. Ein gesellschaftliches Event. Man traf andere Leute und lauschte gemeinsam einer Orchesteraufführung, einer Oper oder anderen Dingen. Und dann schritt die Entwicklung fort und es kam das Grammophon oder das Radio und andere Dinge, die es möglich machten, dass man Musik zu Hause hört. Vielleicht dann im Rahmen der Familie. Und dann saß man, vielleicht die Kinder nicht unbedingt mit, weiß ich nicht genau, vielleicht hatten die auch damals schon nicht ganz so viel Interesse daran, das zu hören, was die Eltern hörten. Aber genau, es war irgendwie trotzdem noch mehr so ein Familienereignis, Musik zu hören. Und heute haben wir wunderbare Kopfhörertechnik, die uns von unserer Umwelt komplett abschirmt. Und Musik hören ist zu einem Ohrmuschelerlebnis geworden. Es passiert nur noch hier in diesem, oder nicht nur noch, aber vielfach in diesem kleinen Rahmen. Und das ist ja auch per se nichts Schlechtes. Also Ehrlich gesagt wünsche ich mir nicht unbedingt die Zeiten zurück, wo Jugendliche mit ihren Bluetooth-Lautsprechern überall draußen rumgefahren sind und die komplette Nachbarschaft beschallt haben. Also, ich meine, es hat schon auch was, dass es etwas privater wurde. Ich glaube, was er einfach beobachtet, der Tony, ist, dass Technik uns in Isolation führen kann. Und manchmal wollen wir das auch, also abgeschottet und abgeschieden zu sein. Aber ich glaube, wir müssen uns dem einfach bewusst sein, dass es diese Seite gibt, dass Technik isolieren kann. Ja, ich glaube, ich belasse es dabei. Ich fand es super spannend. In seiner Einleitung sagte Tony, auf diesem Gerät, auf dem Smartphone, da passiert so viel. Da machen wir so viele Dinge. Wir schreiben mit Leuten, da stehen zum Teil super persönliche Sachen in unseren Chats. Da gibt es unseren Browserverlauf, der ziemlich gut hergibt, was so unsere Interessen sind oder unsere Ablenkungen, unsere kleinen Freuden. Da ist so viel Persönliches drauf. Man könnte fast sagen, es ist wie so ein Spiegel unserer Seele. Also wenn man wirklich so genau weiß, was da alles ist, oder wenn jemand, glaube ich, über mich wüsste, ja, was da alles an Daten drin ist und welche Sachen ich angucke, wie lange ich wo verweile, dann wüsste man erschreckend viel irgendwie über mich. Und das Internet und die Privatsphäre und der Datenschutz, die haben so ein Versprechen von Anonymität. Es ist möglich, so viele Sachen geheim zu halten, verschlossen zu haben und sich Dinge, ja, alles Mögliche anzuschauen. Und deswegen, sagt Tony, eine Folge ist auch, wir kuscheln heimlich mit der Unmoral. Und sein Beispiel ist nicht mehr ganz aktuell, weil er das Buch vor einer Weile geschrieben hat, da war es aktuell. Ich weiß nicht, ob ihr von damals davon gehört habt. Es gab eine Internetseite, die hieß Ashley Madison. Und das war angelegt, als ein Portal, wo man sich anonym zu Seitensprüngen verabreden konnte. Und irgendwann wurde diese Seite gehackt und die Daten öffentlich gemacht. Das heißt, das, was vorher unter dem Versprechen der Anonymität passiert ist, war plötzlich öffentlich und einsehbar. Und es hat natürlich zu viel, ja, sehr viel schwierigen Offenbarungen geführt, weil Ehefrauen festgestellt haben, dass ihre Männer da angemeldet waren und gechattet haben, weil Kirchen festgestellt haben, dass ihre Pastoren dort unterwegs waren. Und da merken wir, Anonymität ist eher eine Vorgaukelung unserer Zeit. Es ist gar nicht so, dass wir alles anonym machen können oder dass wir perfekt geschützt sind. Und ich glaube, das Internet hat dazu beigetragen, dass gerade so sexuelle Sünden anonymer möglich sind und dem Raum gegeben wird. Kostenlose Pornografie ist zum Teil leichter auffindbar als die Wettervorhersage. Und Unmoral, irgendwie zieht es, glaube ich, auch, oder es kitzelt die Neugier und ist deswegen auch so beliebt und so präsent. Und irgendwie kommt dann, der Tony kommt häufiger mit so wirklich unangenehmen Sachen um die Ecke, habe ich gemerkt. Und eigentlich ist mir das bewusst, aber irgendwie hat es mich da noch mal mehr getroffen. Der sagt ja, keine Sucht oder Begierde ist vor Gottes Augen verborgen. Unser Schöpfer schert sich nicht um Datenschutzbestimmungen. Und es ist einerseits irgendwie hart, weil es uns vielleicht darauf hinweist, dass die Seiten an uns vor ihm offenbar sind, die wir eigentlich gern geheim hätten. Aber er weiß um das alles. Und auch so schön sagt Tony, dein Browserverlauf kann nur durch das Blut Christi reingewaschen werden. Nicht dadurch, dass du ihn löschst oder verborgen hältst. Also es geht letztendlich darum, dass Gott alle Dinge offenlegen wird. Und es wird eine ganz schöne Demütigung sein, glaube ich. Also für mich wird es das. Das weiß ich. Es gibt Seiten, die ich nicht zeigen will oder wo ich froh um diese Anonymität bin. Und ich glaube, mir ist sehr bewusst geworden in dieser Predigtvorbereitung, vor Gott habe ich diese Anonymität nicht. Und zum Glück habe ich in Gott nicht nur einen gerechten Richter, ja, den habe ich auch, den, der alles offenlegen wird, und aber ich habe auch einen gnädigen Erlöser. Jesus ist am Kreuz gestorben und er hat alle Schuld der Welt getragen. Auch die Dinge, die ich so gern verborgen halten will oder wo ich vielleicht manchmal meine, ja, da weiß ja niemand drum. Und Jesus hat die Schuld nicht nur am Kreuz getragen, er hat sie auch überwunden. Er ist auferstanden. Ich habe mich in diesen Tagen irgendwie daran erinnert, dass wir zu Ostern sagen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist wahr. In seiner Auferstehung, da liegt die Kraft für Veränderung. Und da liegt auch die Kraft für Veränderung in uns. Diese Predigtvorbereitung, also man sagt manchmal, Prediger sollen nicht von ihrer Predigtvorbereitung erzählen. Diese Woche will ich das machen und ich finde es auch wichtig. Denn meine Predigtvorbereitung bestand gestern darin, dass ich super effektiv das auf die lange Bank geschoben habe. Ich habe mittags Quiche gebacken, ich habe mein Fahrrad geputzt, das war wirklich schon lange überfällig. Übrigens, also, ja, dann habe ich Serie geguckt, das war, eigentlich faste ich das gerade. Ich habe nebenbei Schokolade gegessen, faste ich eigentlich auch gerade. Und es war, irgendwann habe ich festgestellt, also richtig irgendwie auch enttäuscht von mir selbst und gedemütigt, aber ich festgestellt, meine eigene Kraft, das, was ich hinkriege, ist ungefähr so viel wert wie ein feuchter Furz. Ich krieg's nicht hin. Ich mache Dinge wirklich gern gut und richtig. Ich habe Freude daran, ja, Dinge hinzukriegen, und ich finde es richtig kacke zu scheitern. Und dann habe ich festgestellt, ich bin echt viel gescheitert gestern und habe nicht das an Zeit und Kraft investiert, was ich gern wollte und was eigentlich mein Anspruch ist. Und dann habe ich festgestellt, ich glaube, das ist auch eine Gnade Gottes, dass er mich hat scheitern lassen. Dass ich festgestellt habe, es ist mir nicht möglich. Ich schaffe es nicht aus eigener Kraft, sondern ich brauche ihn, ich brauche seine Gnade. Ich brauche, dass er mir hilft. Und das ist Es bewegt mich, seit ich das gelesen habe im Epheserbrief, da heißt es, dass seine Kraft in uns wirksam ist. Gottes Kraft ist in uns wirksam. Und dann wird es noch spezifiziert und da heißt es, der Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der ist in uns wirksam. Das ist so eine krasse Kraft. Der hat Jesus aus dem Tod wieder rausgeholt. Das, was sonst das ultimative Ende ist, wo kein Mensch sich irgendwie gegen sperren oder das überwinden kann, das schafft Gottes Kraft. Und die lebt in uns. Und die ist der Motor für Veränderung. Und es ist wirklich eine große Gnade, dass Gott so mit uns unterwegs ist, dass er uns selbst die Kraft gibt, die wir brauchen für Veränderungen, für Veränderungen in unserem Herz und in unserem Verhalten. Und deswegen schließe ich mit: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.